ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
In einem True Crime Podcast wie unserem geht es, wie der Name schon sagt, um Kriminalfälle. Fälle, die oft aufwühlen, bewegen und mitunter unbegreiflich erscheinen. Und das gilt auch für diese Folge. Und vermutlich schockiert dieser Fall heute noch einmal mehr, als es vielleicht andere tun. Denn es geht um ein Kind, das andere Kinder sexuell missbraucht und zwei von ihnen sogar tötet. Geschehen ist das vor mehr als 30 Jahren. Doch bis heute beschäftigt dieser Fall allen voran den Vater eines der Opfer.
Ich sag mal, was feststeht, der Mörder hat am 14. Februar 1992 mein Leben und das meiner Familie zerstört. Also man sagt ja immer so schön, die Zeit heilt alle Wunden. Das ist, ich sag's mal, dummes Zeug. Zeit heilt überhaupt keine Wunden.
Der Täter heißt Marco F. Als die Polizei ihn festnimmt, ist er gerade mal 14 Jahre alt. Was genau ist geschehen? Wieso begeht ein Kind so brutale Taten? Wie leben die Angehörigen der Opfer mit diesen schrecklichen Geschehnissen? All diese Fragen wollen wir klären mit meinem heutigen Gesprächspartner und Kollegen Rainer Nadolig. Er hat gemeinsam mit seinem Co-Autor Arnim Röver monatelang zum Fall Marco F. recherchiert und einen Film darüber gemacht. Dafür hat er auch mit Menschen gesprochen, die hier heute zu hören sein werden. Hallo Rainer, schön, dass du da bist.
Hallo Anne.
Mein Name ist Anne Eichhorn und ich darf Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser neuen Folge von ARD Crime Time begrüßen, dem Podcast mit herausragenden Recherchen zu echten Kriminalfällen, zu finden in der ARD Audiothek. Bekannt geworden sind wir unter dem Namen Die Spur der Täter. Rainer, ich habe es eben schon erwähnt, du bist ein Kollege, du beschäftigst dich in deiner journalistischen Arbeit auch verstärkt mit Kriminalfällen und mit Crime-Themen. Wie bist du denn auf den Fall Marco F. gestoßen?
Gestoßen bin ich bei einem Beitrag für Kripo Live drauf. Ich habe mit dem Ermittler des Betrugsdezernates in Leipzig, Uwe Kunze, Interviews gemacht zum Enkeltrick, zum berühmten Enkeltrick. Und als wir fertig waren, hat er mir seine Geschichte erzählt und ja, da war ich schwer beeindruckt, denn seine Geschichte drehte sich um den Tod seines Sohnes und der Tod dieses Kindes ist vielleicht auch dadurch herbeigeführt worden, dass Uwe Kunze schon damals ein junger Polizeibeamter war.
Also bist du eigentlich eher durch Zufall dazu gekommen? Kripo Live, vielleicht das noch zur Einordnung. Liebe Hörerinnen und Hörer, ist eine Sendung vom Mitteldeutschen Rundfunk. Da geht es auch um Kriminalfälle. Der Fall liegt aber schon eine Weile zurück, mehr als 30 Jahre. Was hat dich denn bewogen, jetzt das nochmal aufzugreifen und den Film darüber zu machen?
Also nachdem Uwe Kunze von seinem persönlichen Fall erzählt hat, von seiner Familiengeschichte, da habe ich geschaut, 1991 beginnt es mit dem Tod eines Jungen. Ich habe dann zwei Artikel des Spiegel gefunden von der Gerichtsreporterlegende Gerhard Mautz und von der anderen Legende in diesem Genre Gisela Friedrichsen, die beide den Prozess beobachtet haben und darüber geschrieben haben. Und was ich dort gelesen habe, das war unglaublich. Das kann man titulieren unter der Schlagzeile Der jüngste Mörder Deutschlands.
Den Film von Rainer Nadolig können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich auch in der ARD-Mediathek ansehen. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Rainer, du hast es gerade schon erwähnt. Der Fall Marco F., der beginnt in Anführungsstrichen sozusagen im Jahr 1991. Erzähl unseren Hörerinnen und Hörern doch bitte, wo genau befinden wir uns denn? Also was ist das für eine Zeit? Wie waren die gesellschaftlichen Umstände?
Die Zeit war nicht lange nach der Wende. Die Menschen waren damit beschäftigt, sich neu zu finden. Viele Betriebe haben zugemacht. Die Behörden mussten umorganisiert werden. Die Wirtschaft wurde verändert. Das Alte wurde entsorgt. Das hat sich zum Teil ausgedrückt visuell an wilden Müllkippen, die auch überall in der Stadt zu finden waren. Hinterhöfe, die vollgemüllt waren. Und das war natürlich aber auch ein Abenteuerspielplatz für Kinder. Die müssen das abenteuerlich bis zum geht nicht mehr gefunden haben, was sie in diesen Hinterhöfen als Spielmöglichkeiten vorgefunden haben. Die Erwachsenen waren in dieser Zeit sehr auf sich fokussiert und ich befürchte deshalb, dass die Kinder einigermaßen dahinter stehen mussten zu dieser Zeit, weil die Eltern sehr, sehr mit sich selbst und ihrer eigenen Lage zu tun hatten.
Also so eine Gesellschaft im Umbruch. würde ich jetzt mal zusammenfassen.
Eine Gesellschaft im Umbruch, genau, Südvorstadt Leipzig. Das Besondere daran, ich wohne da auch zeitweilig und das war natürlich auch noch eine ganz besondere Situation, dass ich in einigen Wochen, einigen Monaten, heute ist es auch noch so, an den Plätzen vorbeikam, wo diese schrecklichen Taten passiert sind.
Und da in der Südvorstadt, da treffen nun also im Frühjahr 1991 zwei Jungs aufeinander. Das ist der 10-jährige Danny und der 13-jährige Marco. Was passiert da? Kennen sich die beiden schon?
Die beiden kennen sich aus der Schule. Marco ist zwar der Ältere, aber Marco hat sich schon damals zu kleineren Kindern hingezogen gefühlt. Er hat mit Danny gesprochen, er hat mit ihm auch in der Schule Kontakt gehabt. Die beiden wohnten auch in derselben Straße, in der Arthur-Hoffmann-Straße in Leipzig. Insofern war es nicht verwunderlich, dass, wenn sie sich trafen, sie auch zusammen gespielt haben. Und an dem besagten Tag, es war der 31. März 1991, wollten sie im Hinterhof eines Hauses in der Arthur-Hoffmann-Straße Verstecken spielen.
Das heißt also, die spielen erstmal ganz unverfänglich, sage ich mal. Und dann kippt aber die Stimmung plötzlich und dann bedroht Marco F. den jüngeren Danny. Was macht er da genau?
Marco war ja sexuell auf Kinder fixiert. Warum das so war, dazu kommen wir sicherlich noch im Gespräch. Insofern fängt das alles eigentlich relativ harmlos an wahrscheinlich, bis er dem Jüngeren, dem Danny, Avancen macht, dass er ihn anfassen möchte, dass er selbst seinen Körper in den Vordergrund stellt. Und wahrscheinlich wusste Danny erstmal gar nicht, was will der jetzt von mir? Der ist doch ein Freund und eigentlich nett. Und als das so nicht funktioniert, auf die einfache und freundliche Art und Weise, da nimmt Marco ein Messer und sagt, wenn er jetzt nicht seinen Wünschen nachkommt, dann würde er ihn mit dem Messer etwas antun.
Das ist schon heftig genug und damit ist es aber leider nicht vorbei für Danny.
Für Danny ist es nicht vorbei. Das ist ja nicht das erste Kind, bei dem er sexuelle Avancen gemacht hat, an dem er sich sexuell vergangen hat. Sieht jetzt offensichtlich keine andere Möglichkeit, als nach dem vollzogenen Missbrauch, nach der Vergewaltigung des Kindes, hat er die Befürchtung, dass der Junge, der ihn ja kennt aus der Schule, dass er reden wird, dass er erzählen wird seinen Eltern, dass hier etwas Furchtbares passieren ist. Und dann würgt er ihn mit seinem gesamten Gewicht und er würgt ihn am Ende. Am Ende ist der Junge, der 10-jährige Danny, tot.
Du hast für deinen Film, Rainer, auch mit Fred Selin gesprochen. Er ist Autor und hat ein Buch über den Fall geschrieben. Er hat dafür auch mit Marco F., also mit dem Täter, persönlich gesprochen vor einigen Jahren. Und in so einem Interview hat Marco F. dann auch beschrieben, dass die Tat an Danny sowas wie ein Schlüsselerlebnis für ihn war.
Das Entscheidende für die späteren Taten war der Moment, dass Danny vor ihm auf dem Boden lag, auf dem Rücken, und er praktisch mit der Hand seinen Hals zugedrückt hat und Danny praktisch mit den Armen gerudert hat, mit den Beinen gestrampelt hat, immer weniger Luft bekam. Dabei hätte er größte sexuelle Erregung verspürt.
Rainer, was passiert dann? Was macht denn Marco, nachdem er Danny also in diesem Hinterhof missbraucht und getötet hat?
Marco ist danach offensichtlich klar, dass er die Leiche, den toten Danny, irgendwie entsorgen muss. Und in diesem Hinterhof in der Arthur-Hoffmann-Straße gibt es diverse Möglichkeiten. Unter anderem ist dort ein Blumengeschäft gewesen, das einen Komposthaufen angelegt hatte. Und er trägt ihn über diesen Hinterhof zu diesem Komposthaufen, um ihn unter dem Abfall zu begraben.
Und das beobachtet auch jemand. Das hat Fritz Selin auch aufgearbeitet. Ein Kind beobachtet die beiden und findet es komisch und holt dann seinen Vater dazu. Der findet es genauso komisch und der geht dann auch in den Hinterhof und spricht Marco darauf an. Das hat Fritz Selin auch beschrieben.
Und sagt, was machst du hier eigentlich und was machst du hier für eine Unordnung? Und bring das alles wieder, mach das wieder so, wie es vorher war, bring das wieder in Ordnung. So. Und Marco ganz brav sagt gar nicht, ja, ich mach das wieder, und entfernt sich dann Richtung Komposthaufen. So, und dann geht der Nachbarsvater wieder in die Wohnung und das war's.
Ja, das war's also für den Moment. Das heißt, Danny kommt natürlich nicht nach Hause und Marco kommt davon. Was passiert dann, Rainer?
Die Eltern von Danny warten natürlich darauf, dass er nach Hause kommt. Und als er nicht kommt, wenden sie sich an die Polizei. Und die Polizei beginnt dann recht zügig, die Umgebung des Hinterhofs Arthur-Hoffmann-Straße abzusuchen. Sie befragt dann auch natürlich die Menschen im Haus dieses Hinterhofs, wohnen unter anderem auch den Vater, die Tochter. und bekommt auch eine Beschreibung eines Jungen, den der Vater ja angesprochen hat, den man gesehen hat. Und die Tochter hat ja auch vor allem gesehen, dass da ein größerer Junge, einen kleineren Junge auf der Schulter über diesen Hinterhof getragen hat, sodass die Polizei dann beginnt auch zu suchen. Ist da Danny irgendwo? Aber erstmal findet man nichts.
Und dann, du hast es gesagt, die beschreiben auch den Marco, aber da geht einiges schief. Das beschreibt Fred Selin dir auch im Interview.
Also es fängt da an, dass die Polizisten, die Ermittler, das Mädchen, das diese beiden Jungs auf dem Hof beobachtet hatte aus dem Fenster, fragen, auch den Vater fragen, wie der Junge dann aussah. Dann wird eine Täterbeschreibung in Anführungsstrichen gemacht von der Polizei, die den wahren Täter Marco F. gar nicht erkennen lassen. Also da stimmt die Kleidung nicht. Marco F. sagte später in einer Vernehmung selbst, das Einzige, was daran stimmte, war, dass da stand, dass er ein schmales Gesicht hatte.
Kurze Zwischenfrage, weiß man, warum das so passiert ist? Also weiß man, ob sich die Zeugen tatsächlich falsch erinnert haben oder ist da irgendwie bei der Polizei was schiefgelaufen? Hast du dazu was rausfinden können?
Eigentlich ist es ein grundsätzliches Problem. Die Aussagen von Zeugen in solchen Fällen, gerade was Kleidung angeht, die sind oft divergent. Die sind schwierig, die stimmen häufig nicht. Das hat verschiedene Gründe. Wenn man vier Leute zum gleichen Sachverhalt befragt, erzählen die eigentlich vier Geschichten, alle aus ihrer Sicht. Und in diesem Fall ist offensichtlich so gar nichts richtig getroffen worden, was da war. Was man eigentlich so nicht verstehen kann. Aber in dem Fall muss man sagen, es ist eben auch ein Problem für die Polizei. Sie muss sich ja in gewisser Weise auch darauf verlassen, dass die Aussagen der Zeugen den Täter beschreiben. Mhm. Und das hat in diesem Fall überhaupt nicht funktioniert.
Und dann funktioniert noch was nicht, ne? Also die Polizei, du hast es ja schon beschrieben, die befragen Anwohner, die suchen nach Danny und dann geht eben wieder was schief. Was passiert dann?
Die Polizei greift jetzt schon zu den üblichen Mitteln, die sie hat. Dazu gehören auch Spürhunde und Leichensuchhunde, die man auch in diesem Hinterhof einsetzt. Der Vater, der das beobachtet hat, der mit Marco ja auch direkt Kontakt hatte, der mit ihm gesprochen hat, beobachtet auch die Aktivitäten der Polizei, sieht auch, dass in der Nähe des Komposthaufen der Hund anschlägt. Der Hund wird dann nach seinen Schilderungen dort weggezogen. Die Polizisten reagieren nicht wirklich drauf und so bleibt Danny erstmal verschwunden.
Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer und jetzt wirkt es aber doch sehr merkwürdig, ne? Also da kommt extra ein Hund zum Einsatz und der schlägt auch an und der wird dann aber weggezogen. Weiß man im Nachhinein, warum die Polizei so reagiert hat?
Dazu hat sich die Polizei nicht geäußert. Das hängt aber auch letztendlich daran, dass es schwierig ist, dazu nach so langer Zeit auch genaue Aussagen zu kriegen. Und das alles noch in einer Zeit, wo die Polizei auch umstrukturiert wurde. Aber man muss auch sagen, dass diese Situation in diesen Hinterhöfen schwierig ist. Da lag viel Zeug rum, da wurde reingemüllt. Und da war vielleicht auch die Annahme der Polizisten, dass Danny dort direkt in der Nähe von seinem Elternhaus tot liegen würde, daran haben sie offensichtlich nicht geglaubt. Ehrlicherweise kann ich es auch nicht verstehen, wenn so ein Hund anschlägt. Das ist die Aufgabe eines solchen Hundes, aber es ist passiert.
Im Anschluss kommt nochmal der Vater, von dem wir jetzt schon quasi gehört haben, dass der schon mal in Aktion getreten ist und mit Marco gesprochen hat. Der kommt jetzt nochmal in Aktion.
Der Vater hatte beobachtet, dass dieser Hund angeschlagen ist. Und er erzählte dann auch, dass der Hund mit der Leine weggezogen wurde, dass das für ihn ein Anlass war, einen Nachbarn zu holen und nochmal selber nachzuschauen. Dann haben sie nochmal diesen Hinterhof abgesucht. Und an diesem Komposthaufen haben sie dann mit den bloßen Händen gewühlt. Und dann kam der tote Danny zum Vorschein.
Dannys Leiche ist jetzt also gefunden. Das heißt, die Polizei hat also einen Anhaltspunkt. Wie geht's da weiter?
Genau, sie hat jetzt ein totes Kind. Und jetzt ist die Frage, wen befragt man in dieser Situation? Ein Junge, der so offensichtlich 13, 14 Jahre alt ist, wird von den Zeugen beschrieben, auch wenn die Kleidung falsch ist, aber das Alter steht fest. Und deshalb befragt man auch Kinder in der Umgebung, in den Schulen, auch in Dannys Schule. Und auf diese Schule geht ja auch Marco. Und auch Marco F. wird von den Ermittlern befragt. Aber offensichtlich kann er sich so geschickt daraus reden, so geschickt lügen, dass sie keinen Verdacht schöpfen. Und so kommt Marco davon nach dieser Tötung von Danny.
Und die Polizei kommt dann in diesem Fall nicht weiter. Und das bedeutet, dass das Verfahren im Dezember 1991 eingestellt wird. Also Marco bleibt unentdeckt. Und das ist fatal. Der Autor Fred Selin, mit dem du, Rainer, für deinen Film ja auch gesprochen hast, der hat Marco sogar als, Zitat, tickende Zeitbombe beschrieben.
Er war eigentlich völlig außer Rand und Band, völlig außer Kontrolle. Also sowohl die Eltern wussten oft nicht, wo er sich aufhält, kurzzeitig im Heim, dann wieder ausgebüxt. Dann hat er ja auch nächtelang in irgendwelchen Abrissgrundstücken geschlafen.
Über die komplizierte und belastete Biografie von Marco, da werden wir später noch genauer drüber sprechen. Wir bleiben jetzt erstmal noch bei dem Fall. Denn es dauert nicht lang, da findet Marco dann sein nächstes Opfer, Rainer. Was passiert da? Wann ist das?
Das ist nach der Einstellung des Verfahrens, die er im Dezember 1991 war, nur 2 Monate später, im Februar 1992, genau am 14. Februar, trifft er auf einem Spielplatz in der Arthur-Hoffmann-Straße auf Manuel. Es ist ein regnerischer Tag. Er geht auf diesen Spielplatz. Dort sind auch noch andere Kinder. In der Mitte dieses Spielplatzes befindet sich eine Hütte. Und weil es regnet, gehen die Kinder in die Hütte und sprechen miteinander. Und Marco schafft es, den 8-jährigen Manuel anzusprechen. Manuel findet ihn wahrscheinlich sympathisch. Der kleine Manuel ist technikbegeistert. Und im Laufe des Gesprächs kommt Marco dann auf die Idee zu sagen, er kennt eine Garage, nicht weit entfernt von der Südvorstadt, am angrenzenden Stadtteil Konnewitz. Und da steht ein tolles, altes Auto mit viel Technik. Und wenn Manuel das sehen will, dann bräuchte er nur mitzukommen. Und das zieht bei Manuel. Und so geht er die Karl-Liebknecht-Straße ungefähr 1 Kilometer zusammen mit Manuel herunter und zur Biedermannstraße in Konnewitz.
Und was passiert dann? Die beiden gucken sich das Auto an.
Sie gehen in diese Garage. Es ist alles ein bisschen spooky. Da steht ein alter Moskwitsch. Marco macht die Tür auf, sagt, dass Manuel sich an Steuer setzen kann. Und soweit ist alles gut, bis er dann zur Sache kommt. Und Sache heißt bei Marco, er will Sex. Und das versteht der kleine Manuel ja erstmal gar nicht irgendwie. Er soll sich ausziehen, er soll sich auf die Rückbank legen. Als er das nicht macht, holt Marco ein Feuerzeug raus und sagt, wenn er jetzt nicht tut, was er ihm sagt, sich ausziehen, sich nackend auf die Rückbank zu legen, dann zündet er ihn an. Und der andere ist körperlich weit überlegen. Manuel tut's und wird dann von Marco missbraucht. Und am Ende des Vorgangs sagt der kleine Manuel dann zu Marco, das sage ich meinem Vater, der ist bei der Polizei. Dann tötet Marco Manuel und versteckt ihn unter Kisten, die in der Garage liegen, nimmt aber seinen Anorak mit. Warum auch immer. Er findet den wahrscheinlich cool und nimmt ihn mit nach Hause.
Das passiert also an einem vermeintlich normalen Tag im Februar. Die Eltern von Manuel, wie sollten sie auch anders, die ahnen natürlich nichts Schlimmes. Die sind nämlich gerade einkaufen und sie haben den Deal, wenn es dunkel wird, soll Manuel dann nach Hause kommen. Aber der kommt nicht. Das hat dir Manuels Vater Uwe Kunze im Interview erzählt.
Als wir nach Hause kamen, war er natürlich nicht da. Und dann passiert das, was man immer so, was wahrscheinlich allen Eltern passieren würde, die sich dann irgendwann Sorgen machen. Es wird dunkel. Erst ist man nur sauer, dann ist man wirklich wütend und dann kommt die Angst.
Wie geht's dann weiter, Rainer?
Uwe Kunze geht erstmal die Umgebung ab. Da gibt's einen Spielplatz, da schaut man. Und wenn man Leute trifft, fragt man auch, habt ihr Manu gesehen? Habt ihr irgendeinen Anhaltspunkt, ob er mit jemandem unterwegs war? Aber da erfährt er erstmal nichts. Er hat immer noch die Hoffnung im Hinterkopf, in diesen abenteuerlichen Gebäuden, die es da überall gibt, dass sich Manuel beim Spielen vielleicht verletzt hat, sich irgendwo selber eingesperrt hat, sodass er dann hofft, wenn man dementsprechend sucht, ihn auch hoffentlich unverletzt zu finden. Dazu braucht er aber Hilfe und da er Polizist ist, geht er zu seinen Kollegen auf das Revier in der Südvorstadt in der Focke-Straße und sagt, Leute, ich weiß, ihr habt heute Abend auch noch was anderes zu tun, aber der Manu ist nicht nach Hause gekommen. Ich glaube, da ist was passiert. Und dann beginnt die Maschinerie anzulaufen. Dann kommen viele Kollegen zusammen und sie beginnen zu suchen nach dem Jungen.
Und dann gibt es natürlich auch eine Vermisstenanzeige, ne?
Genau, die muss auch gestellt werden und die schreibt Uwe Kunze selber. Auch für ihn, hat er mir geschildert, nachher ein absurder Vorgang. Man schreibt ja Vermisstenanzeigen dann für andere Eltern, die nach ihren Kindern suchen, wenn es um Kinder geht. Und jetzt schreibt er die selber. Darin erwähnt er auch unter anderem, dass Manuel einen grauen Anorak getragen hat. Und dieser Anorak spielt im weiteren Verlauf eine große Rolle.
Genau, auf den kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Wie diese Polizeiarbeit abläuft nach Manuel, das hat dir Uwe Kunze im Interview beschrieben.
Ich kann mich an eine Situation erinnern, dass irgendwann mal getauscht werden sollte, also Teil nach Hause gehen sollte. Da gab es wirklich mehr oder weniger fast keinen Kollegen, der gesagt hat, nee, ich gehe jetzt. Also alle wollten bleiben, also man musste die regelrecht zwingen, nach Hause zu gehen, um sich mal auszuruhen. Ja, und wir sind dann mit mehreren Funkwagen durch Leipziger Süden gefahren. Es wurden Lautsprecherdurchsagen gemacht, dass der Mann vermisst wird mit einer Personenbeschreibung und dem Hinweis oder der Aufforderung, wer Angaben machen kann, möge sich halt bei der Polizei, bei der nächstgelegten Polizeidienststelle melden.
Und jetzt kommt auf einmal die Familie von Marco F. ins Spiel, Rainer. Was passiert da? Warum werden die auf einmal Teil des Ganzen?
Naja, die vermissten Anzeigen werden auch in den lokalen Zeitungen veröffentlicht. Und so kommt es, dass die Mutter von Marco F. auch diese vermissten Anzeige liest. Und nach der Tat hat Marco diesen Anorak mit nach Hause gebracht. Die Mutter hatte ihn da zur Rede gestellt und gesagt, hast du schon wieder irgendein Kleidungsstück mitgebracht? Das kannte sie aber, das war nicht das erste Mal. Sie hat dieses Kleidungsstück dann sogar gewaschen. Und als sie das jetzt liest, oder in dem Fall hat die Schwester von Marco das vorgelesen, da denkt sie, das könnte ja etwas sein, was hilft, das Verschwinden des kleinen Manuel aufzuklären, und hat auch die Hoffnung, dass der Sohn, der so schwierig ist, mit dem sie eigentlich so gar nicht zurechtkommt, dass der jetzt was Gutes tut, indem er in so einem vermissten Fall Hilfe leisten kann, weil er diesen Anorak hat. Und dann geht sie mit ihm noch am gleichen Abend zur Polizei. Und zwar nicht dann ins Revier in der Südvorstadt, sondern gleich in die Zentrale der Kriminalpolizei in der Dimitrovstraße.
Und dann nehmen sie die Jacke dann mit. Und die Kollegen sozusagen von Uwe Kunze, die nehmen die dann in Empfang. Und die zeigen die Jacke dann auch Uwe Kunze. Und den Moment hatte der auch im Interview beschrieben.
Und ich kann mich von da an nichts, ich betone wirklich an nichts erinnern, außer, dass ich zu dem Zeitpunkt gedacht habe, der Manuel ist tot.
Das ist jetzt also die dunkle Ahnung von Uwe Kunze. Es gibt aber bislang keine Leiche.
Er hat nicht sofort gedacht, oh Gott, Manu ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Es war ja Winter. Er hat gedacht, wenn der Junge nicht eine warme Jacke hat, und der liegt da irgendwo in der Südvorstadt, dann erfriert er vielleicht. Und das war erstmal seine ganz große Sorge.
Und im Anschluss wird dann aber die Luft für Marco dünner, Rainer.
Marco und seine Mutter werden dann an diesem Tag wieder zur Polizei bestellt, weil die Ermittler fragen sich natürlich, dieser Junge hat diesen Anorak gehabt, er hat ihn mit nach Hause gebracht. Ist es möglich, dass er irgendwas mit dem Verschwinden des kleinen Manuel zu tun hat? So kommt es dann, dass er von den Kriminalisten verhört wird. Erst hat er so ganz plausible Antworten, er hat sie gefunden. Aber die Ermittler, die sind skeptisch. Warum sollte ein kleiner Junge im Winter die Jacke ausziehen? Das ist nicht plausibel. Und dann, es gibt da einen sehr verständigen Kriminalbeamten offensichtlich, der ein bisschen Vertrauen von Marco bekommt. Die Mutter muss erstmal den Raum verlassen, weil Marco sagt, ich erzähle jetzt, was passiert ist, aber meine Mutter darf nicht dabei sein. Und im Laufe von einigen Stunden erzählt er, dass er Manuel getötet hat. Und im späteren Zeitverlauf kommt noch dazu, dass er auch Danny ermordet hat.
Okay, also Marco hat gerade die Tat gestanden. Was passiert im Anschluss, Rainer?
Danach führt Marco die Kriminalpolizisten zu dieser Garage in der Biedermannstraße, wo er die Leiche von Manu versteckt hat. Es ist gar nicht so einfach, an die Leiche zu kommen. Die hat er hinter dem Auto an diesen Kartons versteckt. Und dann brauchen die ein bisschen und dann ist völlig klar, das ist der tote, sexuell missbrauchte Manuel. Die Beamten gucken sich natürlich dann auch an und sagen, wie kann das sein hier? Wir haben hier einen inzwischen 14-Jährigen und verhören ihn weiter und dabei stellt sich raus, dass da noch mehr ist. Er gesteht dann auch den unaufgeklärten Mord an Danny aus dem März 1991. Und dann erfahren die Beamten auch noch, dass es zahlreichen sexuellen Missbrauch an anderen Kindern gab, die er nicht getötet hat.
Also es ist unglaublich, was da noch so ans Licht kommt. Jetzt hat der Vater von Manuel natürlich traurige Gewissheit, dass sein Sohn Manuel tot ist. Uwe Kunze erfährt das aber auf ganz furchtbare Weise, nicht etwa von seinen Kollegen. Die Presse ist damals nämlich ganz schnell und fährt sofort zu Manuels Eltern.
Also einer hat ein Fotoapparat mit und der andere halt was zu schreiben. Wir wollten mal wissen, mal fragen, ob sie es schon wissen, wortwörtlich. Und in dem Moment wusste ich, jetzt ist es soweit. Und dann war eine Ausnahmesituation, die man überhaupt nicht beschreiben kann. Meine Frau hatte Geräusch gemacht, das klang, kann man überhaupt nicht beschreiben, wie ein Tier. Also ich weiß nicht, also was ganz schlimm. Ich bin zu meiner Frau, habe die in den Arm genommen. Wir haben geheult, alle. Und ich habe nur so was Wahnsinniges, also das ist wirklich Wahnsinn, was man da so denkt. Ich habe wirklich gedacht, wenn der jetzt Fotos macht.
Und du hast auch, Rainer, mit einem erfahrenen Kriminalpsychologen darüber gesprochen, warum diese anderen Kinder erst dann mit der Sprache rausgerückt sind. Darüber wollen wir später im Podcast noch sprechen. Im selben Jahr 1992 beginnt dann der Prozess gegen Marco wegen des Mordes an Manuel. Das ist entscheidend, du hast es gerade gesagt. Marco ist inzwischen nämlich 14 Jahre alt und das war beim Mord an Danny im Jahr davor noch nicht der Fall. Was kommt denn da raus? Was erfahren wir denn vielleicht, was Marcos Motive für diese furchtbaren Taten gewesen sein könnten?
Das ist eine umfangreiche Sachlage. Der Prozess ist für alle Beteiligten schwierig. Die haben einen Richter, der aus Stuttgart nach Leipzig gekommen ist, der offensichtlich diesen Prozess sehr klug führt, um da auch in die Tiefe zu kommen. Es gibt psychologische Gutachten. Man untersucht Marco auch, ob es eventuelle Hirnschädigungen gibt. Aber da kommt man nicht weiter. Also er ist nicht die hellste Leuchte, aber er ist auch nicht dumm. Er leidet an Legasthenie, was zu vielen Problemen schon in seiner frühesten Jugend geführt hat in der Schule. Auf der sozialen Ebene ist es so, dass es in der Familie immer ein Problemkind war. Die Mutter war überfordert mit ihm, der Vater war anfangs noch bei der Nationalen Volksarmee. Er hat noch zwei Geschwister, er wird dann zwischenzeitlich in ein Heim abgeschoben in Leipzig. Dort geht's mehr schlecht als recht, dann wieder raus aus dem Heim. Er wird ganz normal eigentlich eingeschult. Als er nicht klarkommt, was an seiner Persönlichkeit liegt, kommt er auf eine Sonderschule. Dann wieder heim, hin und her, er ist dann ausgerissen. Verweigerte auch in der Schule Leistung, immer vor allem, wenn es ums Schreiben ging, konnte er nicht. Er konnte weder lesen noch schreiben richtig. In Mathematik ist er einigermaßen zurechtgekommen. Das Ganze endet damit, dass er dann nicht mehr in einem normalen Kinderheim bleibt, sondern er kommt in ein Spezialheim in Saalfeld.
Und es war eine ganz schlimme Zeit für ihn, ohne dass das seine späteren Taten rechtfertigt. Aber was Marco da während der Zeit im Heim erleben musste, das hat Fred Selin auch im Interview geschildert.
Nach eigener Aussage hat er mit mindestens 30, also sozusagen allen Kindern oder Kindern und Jugendlichen, die in dem Heim waren zu der Zeit, sexuellen Kontakt gehabt. Also das war da ganz normal, dass sie auch die Jungs gegenseitig in die Betten gekrabbelt sind und sich dann körperlich befriedigt haben.
Marco hat ein ganz schwieriges familiäres Umfeld, ist selbst auch ein schwieriges Kind. Die Eltern sind nicht mit ihm zurechtgekommen, die waren überfordert, die haben sich das aber sogar eingestanden und ihren Sohn dann ins Heim geschickt, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass es besser wird. Und da wird dann aber alles noch viel schlimmer. An der Stelle wollen wir uns genauer mit der Biografie von Marco F. auseinandersetzen. Rainer, im Rahmen deiner Recherchen zu deinem Film hast du auch mit dem Kriminalpsychologen Adolf Gallwitz über Marco F. gesprochen und auch darüber, wie es überhaupt dazu kommt, dass ein Kind zu so sadistischen Taten fähig wird. Wir haben früher schon mal die Einschätzung gehört von Fred Selin, Marco war außer Kontrolle und eine tickende Zeitbombe. Welche Antworten hast du denn in deiner Arbeit gefunden? Wie wird ein Kind zu sowas fähig?
Das ist natürlich ein langwieriger Prozess. Das passiert ja nicht von jetzt auf gleich. Es hat viel mit Vertrauen, mit mangelnder Liebe zu tun. Und dann müssen aber noch Dinge dazukommen. Und bei ihm ist, glaube ich, der entscheidende Moment gewesen, als er in das Steigerhaus nach Saalfeld, dieses Spezialheim für besonders schwierige Fälle, gekommen ist und ist damit Kindern, Jugendlichen zusammengekommen, die an der äußersten Grenze der Normalität waren, die aber dort alle zusammengepfercht waren, aller Wahrscheinlichkeit nach von Erziehern, die es sehr schwer hatten, das alles im Griff zu haben. Da war er wahrscheinlich noch eine sehr normale Person. Einer der Erzieher dort hat mal gesagt, der gehörte doch da gar nicht hin. Die Eltern besuchen ihn in dieser Zeit dann auch einmal, glaube ich, sind sie da. Ansonsten kommen sie zu den Besuchstagen nicht, was für ihn schwer enttäuschend ist. Er versucht dann einen besseren Kontakt zu einem Erzieher zu bekommen. Das können die Erzieher aber gar nicht zulassen. Sie sind ja überhaupt nicht dafür da, die Mängel an Liebe, die es in der Familie nicht gibt, aufzubereiten. Sie sollen ja nur den Weg ordnen. Bekommt auch Medikamente, das heißt, er steht unter Psychopharmaka und zwar regelmäßig. Wahrscheinlich ist er davon auch abhängig geworden. Und dann passiert Folgendes, da gibt es ja auch ältere Jungen, er findet dann auch einen Jungen, dem er sich anvertrauen kann. Dieser Junge will aber Sex von ihm, den bekommt er auch. Am Anfang ekelt ihn das furchtbar an. Und im Laufe der Zeit erkennt er aber, dass er damit seine Situation verbessern kann. Und wenn es nicht gerade um das geht, was er erstmal nicht mag, was sich später auch ändert, dann findet er es zum Teil gut, dass er an dem Jungen Vertrauen gewinnt. Und weil er aber erst gar nicht weiß, was da mit ihm passiert, offenbart er sich einem der Erzieher in dem Heim. Und der Erzieher steckt den anderen Jungen dann erstmal in Einzelunterbringung. Würde man im Gefängnis, würde man das Einzelhaft nennen. Und in der Zwischenzeit beginnt Marco mit vielen dieser Kinder sexuelle Kontakte zu haben. Das scheint da üblich zu sein. Warum das keiner bemerkt haben will oder bemerkt haben kann, das ist eine Frage, die wir uns bei den Recherchen auch immer wieder gestellt haben. Aber es war so.
Das heißt, es gibt auch nicht richtig eine Konsequenz für den Jungen, der Marco missbraucht hat. Der wird nicht wirklich bestraft.
Der wird insofern bestraft, dass er erstmal ins Kabuff kommt. Dann bleibt er da ein paar Tage. Und dann kommt er raus. Und dann geht das ganze System weiter. Das System ändert sich nicht. In diesem Heim kann man sich gar nicht vorstellen irgendwie. Da sind psychisch am äußersten Rand befindliche Jugendliche. Vielleicht ändert sich der eine oder andere an den Film Einer flog übers Kuckucksnest, wo ein relativ normaler Mensch in einer Umgebung ist, die so völlig anders ist, als man sich das vorstellen kann. Und die Strafen, ob die da wirklich geholfen haben, man weiß es nicht. Irgendwann in den 90ern wird dann auch dieses Steigerhaus geschlossen, weil es eine Einrichtung ist, die es in der heutigen Zeit gar nicht mehr geben darf.
Für den Kriminalpsychologen Adolf Gallwitz, mit dem du auch gesprochen hast, ist das alles, was da passiert ist und Marco widerfahren ist, auch ein Erklärungs- oder ein Ansatzpunkt, wieso Marco dann schon im Alter von 13 Jahren so eine sexuelle Abnormität entwickelt haben könnte.
Und nachdem man da nichts gemacht hat mit der Vergewaltigung, hat er auch das Gefühl gehabt, ja, so schlimm kann das nicht sein, sonst würden die mir ja helfen. Das System Heim hat nicht geholfen. Und jetzt hat er in den späteren Taten eigentlich die Dinge ausgelebt, die er damals in diesen Gewaltsituationen erfahren hat. Jetzt war er auf einmal nicht mehr isoliert und ausgesondert. Jetzt hat er Sex mit jedem Kind gehabt und war auf einmal in der Mitte dessen, was abgelaufen ist. Er hatte noch keine sexuelle Orientierung und hat versucht, sich Gedanken zu machen, was ist normal, was ist richtig. Und da kam so eine verquerte Einstellung, was Sexualität betrifft und was Rechtssicherheit betrifft, bei ihm wahrscheinlich zustande.
Adolf Gallwitz ist hier schon öfter im Podcast als Gast und als Experte zu Wort gekommen und er hat sich mit Marco F. auseinandergesetzt. Er hat ihn aber nie persönlich getroffen. Das ist also eine Einschätzung, keine Diagnose. Und Adolf Gallwitz geht aber davon aus, dass so ein Verhalten, also so eine Persönlichkeitsentwicklung schon sehr früh im Leben begründet liegt.
Vor allen Dingen die frühe Kindheit macht meiner Meinung nach über 80% der Erklärung aus, warum es zu späteren Auffälligkeiten kommt. Es gab in der Vergangenheit Überlegungen, ob es mit Ernährung, Phosphattheorie und solchen Dingen zusammenhängen könnte. Es waren aber alles so Experimente, Faktoren zu suchen außerhalb der Familie. Letztlich kommt man immer wieder zurück in die Familie. Und dann ist natürlich der Punkt, warum wirkt Erziehung und Familie nicht auf jedes Kind gleich? Weil es Kinder gibt, die besondere Bedürfnisse haben, die überlebensfähiger sind in einer schrecklichen Familie oder die in einer schrecklichen Familie sich nicht über Wasser halten können. Und Marco war jemand, der für solche Familien nicht geeignet war, der auffällig werden musste. Und mit dieser Auffälligkeit macht er sich noch unbeliebter und bringt die Familie noch schneller an die Grenzen.
Was ja auch in Anführungsstrichen interessant zu beobachten ist, Marco ist seinen Opfern ja aber erstmal ganz empathisch und sympathisch gegenüber aufgetreten. Also er hat ja mit Danny und auch mit Manuel erstmal gespielt und hat ihnen gesagt, ich zeig dir was Tolles, bevor er dann gewalttätig geworden ist. Ist das so seine Taktik? Lässt sich das sagen?
Naja, er hat die Mechanismen benutzt, die er bei seinen Heimaufenthalten gelernt hat. Insbesondere in diesem Spezialheim. Da musste er sich ja unterordnen. Da waren diejenigen, die auf ihn Druck ausgeübt haben, die waren größer, die haben Macht gehabt. Auf der anderen Seite, das, was ihn damals auch beschäftigt hat, waren die dann auch wieder freundlich zu ihm. Und so hat er gelernt, dass Freundlichkeit und Macht einer bestimmten Art und Weise zusammengehören. Und wenn er das richtig anwendet, dann kommt er ans Ziel und hier ist er jetzt natürlich der Mächtige halt. Er beginnt mit Freundlichkeit und man hat ja bei den Taten gesehen, wohin sich das steigert. Aber es ist alles ein Ausdruck von Machtausübung.
Was ich mich
auch frage, ehrlich gesagt, es gab ja sehr viele Menschen in seinem Umfeld, in Markus' Umfeld, die mit ihm zu tun hatten. Er wurde untersucht, hast du ja erzählt. Die haben ihn betreut in den Heimen, die haben mit ihm zusammen gelebt, die Familie. Und trotzdem ist das alles nicht bemerkt worden, nicht verhindert worden. Wir haben ja gehört, die Mutter hat erst reagiert, als sie die Hoffnung hatte, dass Marco endlich mal was Gutes tun könnte, zu was Gutem beitragen könnte. Warum hat sie denn nicht früher schon irgendwie was gesagt?
Man muss sich ja vorstellen, wenn du in einer Familie in so eine Situation hast, wenn du so ein solches Kind auch hast, versuchst du ja nicht immer nur das Schlechte zu sehen. Man macht sich die Sache für sich selber schöner, als sie ist. Und mit der Verschönerung der gesamten Situation kommt die Verdrängung. Und welche Realität die Mutter am Ende von Marco hatte, vor allem hatte sie immer die Hoffnung, dass es besser wird. Das wollte sie eigentlich, obwohl er ins Heim gekommen ist und er das Gefühl hatte, dass die Eltern ihn verraten haben. Aber im Grunde genommen muss man der Mutter auch zusagen, dass sie auch sein Bestes wollte. Nur da hat sie offensichtlich in der Familiensituation überhaupt keine Chance gehabt, das an Marco ranzubringen. Und die haben ja reagiert, die haben schon was gemacht. Der letzte Vorgang, warum er aus diesem Steigerhaus, aus diesem schrecklichen Heim gekommen ist, stand er auf dem Dach und hat gesagt, ich bringe mich um. Das war auch ein Grund, ob das nun vorgeschoben war oder nicht. Die Mutter war bei den wenigen Besuchen, die die Eltern gemacht haben, auch geschockt von den Verhältnissen dort, von den Kabuffen, wo die weggesperrt werden. Sie hat auch die anderen Kinder gesehen und irgendwann sind sie auch nicht mehr damit einverstanden gewesen, dass er in diesem Heim sich weiter aufhält.
Und dann ist er wieder nach Hause gekommen.
Bevor er dann wieder in ein anderes Heim kam. Eine nicht ganz so schlimme Institution, aber er war immer wieder dann auch zu Hause in der Familie, bis alles wieder zusammengebrochen ist. Es funktionierte nicht. Er ist dann auch, das haben wir vorhin schon gehört, ist rumgestreunert, war dann auch nächtelang verschwunden und tauchte dann wieder auf in der Familie.
Also das klingt alles so furchtbar ruhelos, ne? Der ist ja irgendwie nie irgendwo angekommen, zur Ruhe gekommen, hat sich zu Hause gefühlt, wie man das einem normalen Kind einfach wünschen würde. Wir können also festhalten, es gibt nicht den einen Grund, weswegen Marco so geworden ist, wie er ist. Und auch wenn es viele Erklärungsansätze gibt, dann rechtfertigt natürlich keiner davon, was er anderen Kindern angetan hat. Wie geht denn jetzt dieser Prozess gegen Marco F. zu Ende, Rainer?
Der Prozess geht mit einem Urteil zu Ende und verurteilt wird er zu 7 Jahren und 6 Monaten als Gesamtstraftat wegen sexuellem Missbrauch, sexueller Nötigung und wegen Mordes. Ich glaube, das Mordmerkmal war die Verdeckung einer Straftat. Im Grunde genommen entscheiden die Richter durch die Gutachten, auch die sie haben, dass Marco für eine Haftstrafe nicht geeignet ist. Dann gibt es die Möglichkeit, ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus zu bringen, wo er erstmal therapiert wird. Es gab ja Verhaltensschwächen. Dieser ganze Psychopharmaka-Konsum, den er über sich auch ergehen lassen musste, wer weiß, was der angerichtet hat. Und so wird das Urteil gesprochen, aber er muss nicht ins Gefängnis, sondern er muss in dieses psychiatrische Krankenhaus, wo man dann offen lässt, zeitlich, ob es eine Besserung gibt. Und wenn die eintreten würde, dann müsste er normalerweise auch seine Haftstrafe antreten. Aber diese Besserung ist dann in der Form, dass er dieses psychiatrische Krankenhaus wieder verlassen konnte, nicht eingetreten.
Das heißt, er ist bis heute noch da?
Er lebt dort bis heute noch.
Also er ist jetzt Mitte 40 und dementsprechend stehen die Chancen wahrscheinlich auch schlecht, dass er da jemals wieder rauskommt, oder?
Also wenn man den ganzen Werdegang, die ganze Sachlage verfolgt hat, dann muss er schon an ein Wunder grenzen, dass er jemals diese Institution verlassen kann, wo man dann sagt, er ist keine Gefahr auch mehr für die Gesellschaft. Und er ist da ja jetzt schon seit mehr als 30 Jahren. Ja, das war das Urteil. Uwe Kunze selbst, seine Frau, sie sind nicht zum Prozess gegangen. Er hat es gar nicht ausgehalten. Er hat gesagt, das kann ich nicht. Er hatte auch Angst, dass er ihm was antun könnte, wenn er ihn sieht. Er hat damals seine Dienstwaffe abgegeben, damit er ja nicht auf die Idee kommt, den möglicherweise im Gerichtssaal zu erschießen. Wer bei diesem Prozess aber anwesend war, waren die Eltern von Danny Dahl. Und die haben sich das angetan. Die wollten den auch sehen. Die wollten wissen, wer hat unser Kind getötet. Und für die ist dann was ganz anderes Schreckliches passiert, weil der Fall Danny Dahl wurde ja mit keinem Wort erwähnt in diesem Prozess. Denn als Danny getötet wurde, war Marco noch gar nicht strafmündig gewesen. Und das muss man sich mal vorstellen. Die reden über den Täter, der deinen Sohn umgebracht hat. tun so, als ob es Danny nie gegeben hat. Das war für diese Eltern der größte Schock.
Der Punkt zur Strafmündigkeit, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Du hast aber gerade auch die Eltern von Manuel erwähnt, also Uwe Kunze. Wie geht es ihm denn heute?
Ich fand es beeindruckend, wie Uwe Kunze nach so langer Zeit dieses Gespräch, ich will das gar nicht Interview nennen, das war ein Gespräch, führen konnte. Er ist ein sehr gefasster, rationaler Mensch, wenn man ihn über seine kriminalistische Arbeit reden hört. Wenn man seine heutigen familiären Verhältnisse sieht, wie er das alles gewuppt hat bei seiner Schicksalssituation, das hat mich sehr beeindruckt. Und im Grunde genommen hat er es geschafft, sein Leben in den Griff zu kriegen. Das bedeutet aber trotzdem, dass er wohl jeden Morgen, wenn er aufwacht, daran denkt. Wir haben das Interview am 14. Februar geführt. Das war der Todestag seines Sohnes. Das war für unser Team was ganz Besonderes, Beeindruckendes. Wir haben danach auch noch lange drüber gesprochen, was wir da eben gehört haben. Uwe Kunze hat inzwischen die Polizei verlassen, er ist Rentner. Und ich habe das Gefühl, dass er ein Vorbild ist, dass man trotz schwerer Schläge im Leben noch dieses Leben lebenswert gestalten kann. Viele andere, denen so etwas passiert ist, haben das möglicherweise nicht geschafft.
Wir können da auch noch mal kurz reinhören, wie ihr im Interview darüber gesprochen habt, über diesen besonderen Tag und wie sich Uwe Kunze heute immer noch daran erinnert. Denn wie du gesagt hast, es ist eben der 14. Februar, an dem sein Sohn gestorben ist. Es ist der Valentinstag.
Es gibt bei uns keinen Tag der Verliebten und Blumen und keine Ahnung, weil ja, es ist halt der Todestag meines Sohnes. Mittlerweile auch der Geburtstag meines Schwiegersohnes. Also ist natürlich besonders schwierig, dann zu irgendjemandem zu gehen, um zu feiern, wenn man weiß, dass an dem gleichen Tag das Kind ermordet wurde. Aber ich denke jeden Tag an meinen Sohn, jeden Tag. Und es gibt besondere Anlässe, wo es halt besonders schwierig ist. Weihnachten, Ostern, wenn man andere glückliche Familien sieht mit ihren Kindern und mittlerweile Enkeln. Ja, das ist so.
Das Urteil gegen Marco, das hast du, Rainer, vorhin schon erwähnt, das lautete 7 Jahre und 6 Monate Jugendhaft. Wie Uwe Kunze darüber denkt, das hat er dir auch im Interview erzählt.
Mir ist ja bekannt, dass es halt nach Jugendstrafrecht verhandelt wird, sowas, weil der Täter eben zum Zeitpunkt der Tat Jugendlicher war. In dem Falle sogar gerade erst Jugendlicher war. Durch meine Arbeit ist mir ja bekannt, es gibt halt maximal 10 Jahre. Was ich nicht verstanden habe, wenn ich ehrlich bin, es hätte jetzt nichts geändert mal im Grundsatz. Aber ich habe nicht verstanden, dass es halt nicht die 10 Jahre gab, sondern ich habe null Grund nach dem, was ich über die Tat erfahren habe und noch dazu in dem Wissen, dass er ja, was jeder andere ja auch wusste, dass er auch als 13-Jähriger schon einen Mord begangen hat und jemanden sexuell missbraucht hat, war für mich völlig unverständlich, dass jemand dafür nicht die volle 10 Jahre bekommt, sondern eben nur 7,5 Jahre. Wobei, ich habe es ja schon mal vorhin anklingen lassen, ich der Meinung bin, dass auch 10 Jahre eine lächerliche Zeit sind.
Und wie vorhin auch schon erwähnt, Marco F. hat diese Haft nicht angetreten. Er ist bis heute in einem psychiatrischen Krankenhaus. Uwe Kunze spricht im Film meines Kollegen und heutigen Gastes, Rainer Nadolig. Die neue Folge der Reihe Kripo Live, Tätern auf der Spur, können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich in der ARD-Mediathek ansehen. Mit nachgestellten Szenen und im Gespräch mit dem Autor Fried Selin hat Rainer zusammen mit seinem Kollegen Arnim Röwer die Geschehnisse von vor mehr als 30 Jahren im Detail aufgearbeitet. Den Link zum Film haben wir in unseren Shownotes verlinkt. Wenn man sich mit diesem Kriminalfall befasst und der Thematik Gewalt unter Kindern, dann kommen einem unweigerlich auch die Fälle aus der jüngsten Vergangenheit in Erinnerung. Der Fall der getöteten 12-jährigen Luise aus Freudenberg, die mutmaßlich von 2 anderen Mädchen getötet wurde. Oder ein 14-Jähriger, der einen 6-Jährigen im brandenburgischen Pragsdorf erwürgt hat. Eben weil die mutmaßlichen Täter selbst noch Kinder oder Jugendliche sind, schockieren uns diese Taten noch einmal mehr.
Also die Altersgrenze besteht ja nur in der Rechtsfähigkeit und nicht in der Erlaubnis, schwerste Gewalttaten zu verbringen. Und diese Mörder in den Kindern, die sollten uns eigentlich schon lange nicht mehr überraschen, weil das sind tödlich endende Tragödien, die überall und zu jeder Zeit an jedem Ort immer noch passieren können. Die haben eine Vorgeschichte und die Vorgeschichte kennt die Gesellschaft im Prinzip. Und durch Kindergefängnisse wie in Großbritannien können wir das nicht verhindern. Also es sind furchtbare Ereignisse Es sind immer Einzelereignisse. Heißt aber nicht, dass man bei so wenigen Ereignissen Gott sei Dank sagen kann, die hätten dramatisch zugenommen. Dazu sind es einfach Gott sei Dank zu wenige Ereignisse.
So ordnet Kriminalpsychologe Adolf Gallwitz die Straftaten von Kindern und Jugendlichen ein. Kurz zur Erläuterung, in England, Wales und Nordirland, da sind Kinder bereits ab 10 Jahren strafmündig, in Schottland ab 12. Und vielleicht an der Stelle auch noch ein Blick auf die Statistik. Pro Jahr gibt es meist zwischen 3.000 und 4.000 sogenannte Straftaten gegen das Leben, also wie Mord oder Totschlag. Der Anteil der Tatverdächtigen unter 21 Jahren, der schwankt in den vergangenen 10 Jahren zwischen rund 11% und 15%. Und damit sind die Zahlen relativ stabil, auch wenn sich dahinter natürlich Furchtbares verbirgt. Und noch weniger ist es, wenn man sich die Zahlen zu Mord in Zusammenhang mit Sexualdelikten ansieht. Die schwanken in den vergangenen 10 Jahren zwischen 4 und 17 Fällen pro Jahr. Und 2 bis 3 der Tatverdächtigen fallen in die Kategorie unter 21. Und über die vergangenen Jahrzehnte lässt sich insgesamt auch ein Rückgang dieser Taten beobachten. Und die Tatverdächtigen sind in den meisten Fällen eben Erwachsene. Und was, wir haben es vorhin schon mal erwähnt, bei solchen Fällen aber trotzdem immer wieder aufkommt, ist die Diskussion um eine Absenkung der Strafmündigkeit. Der Mord an der Nidal, Rainer, du hast es vorhin gesagt, der wurde nie geahndet, weil Marco damals eben 13 war. Wie siehst du das, Rainer, oder zu welcher Erkenntnis bist du durch deine Arbeit an dem Film gekommen?
Die Erkenntnis ist, dass offensichtlich schon in sehr jungen Jahren die Möglichkeit besteht, dass Kinder sich zum Grausamsten entwickeln können, was man sich vorstellt. Und wenn du mich nach einer Erkenntnis fragst, dann geht sorgfältig mit den Kindern um. Am Ende geht es um Liebe, Zuneigung, um ein gutes Sozialverhalten. Man muss an jeder Stellschraube drehen, das hinzukriegen. Insofern ist Zuneigung, Liebe, ein guter Umgang miteinander ist extrem wichtig, um schon die Vorstufen für solche Taten zu verhindern.
Und hast du eine persönliche Meinung, was die Absenkung der Strafmündigkeit angeht?
Was soll es bedeuten, wenn man einem Kind, wie es in einigen amerikanischen Bundesstaaten der Fall ist, schon noch viel früher als, ich glaube sogar mit 6 Jahren oder in Indien mit 7 Jahren, strafrechtliche volle Verantwortung zugesteht? Die sind noch gar nicht so weit. Das ist ein Ablenken von den Möglichkeiten und den Verhältnissen. Und insofern finde ich es sehr gut, dass in Deutschland entschieden wurde, diese Strafmündigkeit auf 14 Jahre festzulegen. Ein Zeitpunkt, wo man von der Kindheit in die Jugend übergeht, wo man dann auch sagen kann, gut, wenn du mit 14 so etwas machst, dann hast du deine Verantwortung zu tragen. Aber davor finde ich persönlich extrem schwierig.
Du hast da auch mit dem Kriminalpsychologen Adolf Gallwitz drüber gesprochen. Der hat da auch eine ganz klare Meinung zu, wenn es um die Strafmündigkeit von Jugendlichen geht.
Ich halte auch nichts davon, von einer Absenkung der Strafmündigkeit, weil das Gericht hat ja jetzt auch schon genügend Schwierigkeiten, mit jungen Extremtätern umzugehen. Was macht man mit denen? Schickt man die in die Psychiatrie? Schickt man die ins Gefängnis? Welche Art von Einzelbehandlung bekommen diese Täter? Wenn wir jetzt die Strafmündigkeit senken würden, dann hätten wir noch mehr Fälle, die nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden müssen, und noch mehr Fälle, wo sich das Gericht dann in die Situation versetzen müsste. Was macht man mit dem jungen Menschen? Der ist in seiner Entwicklung noch nicht fertig.
An der Stelle wollen wir auf einen Punkt zu sprechen kommen, den wir auch schon früher in der Folge angesprochen hatten, nämlich, dass erst im Zuge der ganzen Ermittlungen und Aufklärung des Mordes an Manuel herauskam, dass Marco F. noch viel mehr Kinder missbraucht hat. Was ich mich dabei so gefragt habe, wieso hat denn keins dieser Kinder früher mal was gesagt?
Berechtigte Frage. Das habe ich mich natürlich auch gefragt. Und es war eine Zeit, in der sich vieles verändert hat, in der der Fokus der Eltern eher auf der persönlichen Situation lag. Es ging um neue Berufsfindung, es ging um neue Jobs zu haben. Das Land war völlig im Umbruch. Da hatten die Kinder möglicherweise mehr Freiraum als zu anderen Zeiten. Und die Polizei hatte so viel Fokus auf verschiedene Dinge. Es gab zu dieser Zeit die unglaublichsten Straftaten. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, dass solche Taten in der jetzigen Situation begangen werden. Und die Kinder, das kann man natürlich auch sagen, waren in dem Alter, die waren zwischen 8 und 10 Jahren alt, die er missbraucht hat. Die wussten vielleicht gar nicht so, was er da macht. Aber das ist jetzt Spekulation, es gibt keine plausible Antwort, finde ich.
Naja, man vermutet das ja wahrscheinlich auch als Eltern nicht, weil man eben gar nicht damit rechnet wahrscheinlich, dass Kinder untereinander zu sowas fähig sind. Adolf Gallwitz hat aber noch im Interview einen interessanten Punkt gehabt, der auch uns Erwachsene und Fürsorgepflichtige gegenüber Kindern ja sozusagen in die Pflicht nimmt oder aus dem wir auch was mitnehmen können.
Warum das im Ersten nicht angezeigt wurde, da gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Da brauchen die Kinder genügend Selbstsicherheit, um zu sagen, mir ist was passiert, ich stehe das durch. Ich sage es meiner Lehrerin, ich sage es meinem Vater und ich gehe auch mit meinen Eltern zur Polizei. Aber wenn es dann mal nicht angezeigt wurde, ist die Frage, warum kommt es jetzt auf einmal ans Helllicht, wenn der Fall Fechner verhandelt wird? Das hängt damit zusammen, man diskutiert zu Hause über den Marco und sagt, stell dir mal vor, was der gemacht hat. Was würdest denn du tun, wenn dir das passiert oder so? Würdest du mitgehen oder so? Und dadurch kommt etwas in Bewegung und man spricht auch immer von sogenannten Beifang.
Es braucht also ein Umfeld, dem Kinder vertrauen und andersrum muss das Umfeld auch den Kindern vertrauen, wenn sie was erzählen. Und das setzt ja dann aber wiederum voraus, dass sie im Vorhinein schon wissen, was okay ist und was nicht im Umgang mit anderen, wenn man das so zusammenfassen will. Und in dem Zuge war das auch ein Punkt und ein interessanter Aspekt, den Uwe Kunze, also Manuels Vater, dir, Rainer, bei den Dreharbeiten erzählt hat.
Als ich von dem Mord an dem Danny Dahl erfahren habe, oder wir, habe ich nie im Leben auch nur eine Sekunde dran geglaubt, dass es sich um ein Kind handeln könnte, der sowas gemacht hat. Und habe natürlich meinen Kindern, nicht erst dann, sondern auch schon vorneweg immer gesagt, du gehst mit niemandem erwachsen, du nimmst von niemandem erwachsen etwas an und. Konnte aber nicht wissen, dass später dann eigentlich ein Kind diesen Mord begangen hat und dann später auch mein Kind ermordet.
Das fasst es, glaube ich, noch mal ganz gut zusammen, dass es so komplett außerhalb des Erwartungsraumes liegt, dass es ein Kind ist, von dem die Gefahr ausgeht und dass es ein Kind ist, das zu solchen Taten fähig ist, wo man ja sonst eigentlich immer sagt, geh nicht mit Fremden mit, so wie das Uwe Kunze eben gerade beschrieben hat.
Genau, man geht davon aus, das sind Erwachsenentaten. Das ist aber nicht so. Das Bewusstsein Anfang der 90er Jahre ist auch ein anderes als heute. Da hat man es noch viel weniger glauben wollen.
Vielleicht in dem Zusammenhang auch, wie ist denn das Ganze medial aufgegriffen worden, dieser Fall?
Die Zeitungen haben natürlich auch darüber berichtet. Auch die Bild-Zeitung hat das aufgenommen. Ich glaube, von der stammt sogar die Schlagzeile, der jüngste Mörder Deutschlands. Was mich danach aber so sehr gewundert hat, war, dass es dann irgendwann untergegangen ist. Dieser Fall war einfach in einer Welt, in der wir heute leben, wo True Crime ständig in Podcasts gebracht wird, wo Kriminalfälle aufgearbeitet werden. Dieser Fall war bis dato nicht wieder ans Licht des Tages gekommen, sozusagen. Und vielleicht ist es ganz gut, dass wir ihn heute sozusagen in dieser Ausführlichkeit noch einmal in einem Podcast behandeln können.
Und nach deinen Recherchen und deinem Film, oder eurem Film besser gesagt, was nimmst du denn ganz persönlich jetzt mit von diesem Fall? Gibt es sowas wie eine Lehre, die du daraus vielleicht ziehen konntest?
Das mag jetzt ein bisschen pathetisch klingen, aber ich glaube, die Lehre, die ich daraus gezogen habe, ist, ohne Liebe geht gar nichts. Und wenn die Liebe fehlt, dann kann das zu Schrecklichem führen.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielen lieben Dank, Rainer, dass du mit uns über deine Arbeit und über diesen Fall gesprochen hast. Den Film von Rainer Nadolig und Arnim Röwer, liebe Hörerinnen und Hörer, den können Sie sich natürlich auch in der ARD-Mediathek anschauen. Unter dem Titel »Wenn Kinder Kinder töten« ist er in der Rubrik ARD Crime Time zu finden. Den Link finden Sie auch in unseren Shownotes. Lieber Rainer, ich danke dir und alles Gute.
Danke.
Bevor wir uns ganz verabschieden, noch zwei Empfehlungen unsererseits. Wenn Sie sich noch mehr mit dem Thema True Crime auseinandersetzen möchten, dann schauen Sie sich doch mal den Podcast Wild Crimes an. Hier trifft True Crime auf Tiere. Meine Kollegen Anne Luckmann vom True Crime Podcast Schwarze Akte und Dennis Müller spüren darin echten Verbrechen mit tierischer Beteiligung nach. Die sind oft blutig, grausam und mitunter verstörend. In Staffel 1 geht's um einen spektakulären Fall, den Tod von Deutschlands berühmtesten Bär, Problembär Bruno. In Deutschland zuerst herzlich willkommen, dann gnadenlos gejagt, am Ende getötet von einem Unbekannten. Die beiden wollen herausfinden, wer hat Bruno getötet und warum. Wild Crimes gibt es ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Einen Link zum Podcast Wild Crimes finden Sie in unserer Podcast-Beschreibung.
Die nächste Folge unseres Podcasts, ARD Crime Time, können Sie ab dem 3. August hören. Dann wird sich mein Kollege Mathis Kiesig mit dem Fall Mühlmann beschäftigen. Friederike von Mühlmann verschwindet im Alter von 17 Jahren spurlos. Später wird klar, sie wurde Opfer eines Sexualverbrechens und ermordet. Ein Täter wird auch gefunden, allerdings wieder freigesprochen. Erst mit neuester kriminologischer Technik ist klar, er war es doch. Obwohl der Fall schon mehr als 40 Jahre zurückliegt, ist er bis heute aktuell. Mein Name ist Anne Eichhorn und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Außerdem ein Dank an Mathis Kiesig für die Redaktion und Ingo Naumann für die Produktion. In unseren Shownotes haben wir außerdem Hinweise und Beratungsstellen verlinkt, an die sich Betroffene oder Angehörige von Opfern sexueller Gewalt wenden können. Haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Anmerkungen oder Fragen zu unserer aktuellen Folge? Hat Sie etwas besonders bewegt oder haben Sie vielleicht Vorschläge, was wir in künftigen Folgen besser machen können? Dann schreiben Sie uns gern an crimetime@mdr.de.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.